sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zur 149. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wir stehen knapp vor dem nächsten Jubiläumsvölkchen, weswegen sich die USL wahrscheinlich auch dachte, hey, es gibt gar keine großen News, lasst also mal diese Folge schön kurz machen. Denn in der 150. Folge können wir dann über das Halbfinale im USL Leagues Cup reden. Aber bis es soweit ist, haben wir nur 4 normale USL-Spiele für euch. Heute 1 in der Super League, 1 in der Championship und 2 Spiele in der League One. Wie immer mache ich diesen Bums nicht alleine und hoffe, dass sie auch in der 150. Folge noch mit dabei sein wird. Deswegen schön, dass du da bist, liebe Anne.
Vielen Dank. Es wird sich einfach danach entscheiden, wer das Halbfinale gewinnt und wer nicht. Ich bin vielleicht parteiisch.
Stimmt, du hast ja ein Pferd im Rennen, könnte man sagen.
Mein bestes Pferd im Rennen gerade.
Ich drücke dir vor allem die Daumen, dass dein Pferdchen gewinnen wird. Aber bevor wir zu schönen Sachen wie Hartford kommen, lass uns doch mal in die aktuellen Ligen starten. Und ich würde sagen, wir starten mit den Damen der Schöpfung, damit sie nicht wie in Deutschland irgendwie an letzter Stelle stehen und da mal eine Waschmaschine als Trophäe kriegen, gehen wir als erstes heute in die Partie der Super League. Da hatten wir die Partie von Lexington gegen Brooklyn. Und bei Lexington ist in der Offseason sehr, sehr viel passiert. Und sie haben sich im Wesentlichen all die guten Spielerinnen geholt, die die anderen Teams hatten. Unter anderem Emina Ekic, die ja immer noch die MVP-Spielerin der letzten Saison war. Und sie spielten, wie erwähnt, gegen Brooklyn, eins der besseren Teams der letzten Saison. Und bevor wir auf die eigentlichen Tore eingehen, was war so das Erste, was dir eingefallen oder aufgefallen ist in der Partie?
Also nicht nur, dass sie die Liga leer kaufen, sondern auch, dass sie die Gegner auf psychologische Art und Weise schon vor dem Spiel bekämpfen. Weil normalerweise, wir kennen es ja alle, laufen beide Teams jeweils mit Einlaufkindern ein. Bei Lexington ist das nicht so, sondern die Heimmannschaft läuft an jeder Seite mit einem Einlaufkind ein, also haben sie quasi 2 Einlaufkinder, während die Gäste gar keins haben. Das war irgendwie ein sehr merkwürdiges Bild.
Mich würde auch mal grundsätzlich gerne mal interessieren, wer eigentlich festlegt. Also A, wie groß, alt, schwer dürfen Einlaufkinder sein? Wer bekommt sie und warum? Weil in Deutschland siehst du halt immer 11 für 11. Aber in den USA hast du schon oft mal gar keine gesehen. Dann mal Einlaufkinder, die gefühlt größer waren als die Spieler. Dann mal weniger, dann schon Teenager. Mich würde echt mal interessieren, was so das Regelwerk angeht oder ob man überhaupt Einlaufkinder haben muss. Oder wenn du guckst, ob man ein paar der Ballkinder nehmen kann, damit es auf der Kamera nicht so scheiße aussieht. Stichwort in der Kamera scheiße aussehen. Und das meine ich jetzt auch so, wie es brutal klingt. Das Lexington-Stadion sieht leider echt schlecht aus. Denn wir erinnern uns, in der letzten Saison hat Lexington das eigene Stadion bekommen, das sie groß angekündigt eröffnet haben. Und in der Partie gegen Brooklyn war gefühlt keiner da. Was vermutlich auch wieder am alten Problem liegt, dass die natürlich alle hinter der Kamera sitzen. Aber halt die platziert waren, waren halt fast nicht anwesend. Was ich immer irgendwie schwierig finde. Mich auf den Punkt zurückbringt, dass eben Fußball in den USA einfach auch deswegen noch lebt, weil man einen guten und ja reichen Owner hat und nicht wirklich weißen Fanzuspruch gibt. Und das wurde immer wieder in der Szene klar. Aber gut. Was war denn sonst noch so bei dir in quasi so als Gedankengang?
Ansonsten ging es dann schon recht bald in die Partie. Ich hatte aber ehrlich gesagt den Eindruck, die war ziemlich eindeutig. Also das eine Team hatte durchaus einige Chancen. Von dem anderen Team hat man irgendwie weniger gesehen.
Ja, bin ich bei dir. Man muss auch sagen, die wirklich relevanten Szenen fielen sehr schnell hintereinander und vor allem kurz vor der Halbzeitpause. Und es war, ich meine, Amanda Berry hieß die gute Dame, die gleich zwei Tore geliefert hat. In der 35. Minute war es, könnte man sagen, eine klassische Situation für eine Stürmerin. Es gibt eine Flanke von rechts von Maddie McCain und Berry steigt hoch und trifft dann per Kopfball zum 1:0 für die Heimmannschaft aus Kentucky.
Ja, und das war aber nicht das einzige Tor von Berry in dieser Halbzeit, sondern sie machte noch eins. Wenige Minuten später nur. Und in dem Fall ist es eigentlich auch ein Geschenk von der Verteidigung gewesen. Die waren gerade im Spielaufbau, ich würde mal schätzen, so etwa 5-6 Meter vom Strafraum entfernt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber waren eigentlich schon ein Stück weg und haben das ganz klassische Aufbauspiel aus der Verteidigung heraus gemacht, hin und her gepasst. Ja, und dann wird halt der Ball irgendwann zu kurz bzw. zu langsam gepasst. Berry steht genau dort in der Nähe und denkt sich, naja, ich laufe einfach mal da rein. Und macht es ganz entspannt, schnappt sich den Ball und kann dann damit ohne Gegnerin zum Tor laufen. Das 1-1 mit der Torhüterin ist dann easy, einfach nur in den Winkel und schon ist das Tor da. 2-0 also. Und das innerhalb weniger oder von wenigen Minuten.
Ich muss zugeben, das Einzige, was ich mir dann noch aus Sicht von den Lexington-Damen offensiv aufgeschrieben habe, das war eine Torwartparade in der 69. Denn Norris, die Keeperin von Brooklyn, schafft es auch, einen guten Ball aus kurzer Distanz zu parieren, nachdem es ja quasi fast eine Art Drehseitfallzieher von Lexington gegeben hat. Aber ansonsten muss ich zugeben, haben sie, finde ich, nach der 2-0-Führung qualitätstechnisch auf im relativ abgebaut. Also es gab jetzt noch Chancen, aber jetzt nichts mehr, was wirklich zwingend gewesen ist. Und Brooklyn fiel jetzt auch nicht krass auf.
Ich würde auch eher sagen, dass Brooklyn im Prinzip auch kaum Chancen hatte und da jetzt nicht wirklich aufgefallen ist. Von daher hat Lexington dann einfach nur noch das Nötigste gemacht. Eventuell eine Aktion, die ein bisschen unnötig war, ist von Hannah Johnson. Die bekam nämlich in der 84. Minute gelb. Und in der 87. Minute ist sie im Strafraum von Brooklyn wieder aufgefallen, indem sie einer Verteidigerin kurz mal einen leichten Ellbogencheck mitgegeben hat. Der war jetzt nicht doll, aber ihr Problem war, dass die Schiedsrichterin das genau gesehen hatte und ihr daraufhin gelb-rot gab. Vollkommen okay, kann man geben. War jetzt nicht das Cleverste. Oder sie wollte einfach, keine Ahnung, zuerst die Pizza essen oder so und früher raus. Das kann natürlich auch sein, weil das 2-0 stand ja schon.
Vor allem, da sie ja gerade erst die erste gelbe Karte ein paar Minuten vorher bekommen hat. Das war irgendwie bescheuert. Aber vielleicht wollte sie auch immer nur gerne alleine duschen und nicht quasi dabei beobachtet werden. Man hatte so halt eben dann ein paar Minütchen Duschvorschuss.
Ja, oder mental runterkommen. Nach so einem Spiel willst du erstmal deine Ruhe haben. Was gibt's da Besseres, als einfach schon 10 Minuten vorher drin zu sein?
Unterm Strich muss man sagen, gewinnt Lexington das erste Heimspiel der Saison und auch damit einen schönen Sieg. Von Brooklyn kam, wie erwähnt, nicht viel, die jetzt schon insgesamt 4 Partien gespielt haben in knapp 2 Wochen. Und ja, am Wochenende war es auch, würde ich sagen, wieder eine recht knappe Geschichte in der Liga. Jacksonville verlor 0-1 gegen Dallas, bei denen eine 15-Jährige das Siegtor geschossen hat und damit jetzt die jüngste Profi-Fußball-Torschützin in den USA ist. Es gab ein 2-2 zwischen Carolina Ascent und den Tampa Bay Suns und ein weiteres 0-1 und das war Fort Lauderdale, die bei Spokane gewonnen haben. Und das waren die Ergebnisse vom Wochenende. Wie gesagt, bei gerade mal, ich glaube jetzt 3 offiziellen Spieltagen sollte man noch nicht zu ernst nehmen, aber die ersten Trends sind zu sehen, wie das Tampa einfach irgendwie nicht aus der Pause gekommen ist und sehr, sehr weit unten steht.
Und Dallas dafür wieder umso stabiler. Also bisher 3 Spiele, 3 Siege. Gar nicht so schlecht der Start.
Das D in Dallas steht für doll aus der Pause gekommen.
Zum Beispiel.
Aber gehen wir von den Damen der Schöpfung zu den Männern, denn wir wollen noch in die Championship gucken. Da war natürlich deutlich mehr los, auch schon einfach deswegen, weil es deutlich mehr Teams gibt. Und wir haben euch eine Partie ausgesucht von 2 Teams, die wir jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr im Programm hatten. Und zwar Orange County und Detroit. Das klassische Ost-West-Duell. Beide Mannschaften waren für längere Zeit in der Saison eher Kellerkinder und hatten eher schlechte Phasen. Umso überraschender, dann auf dem Papier, das Ergebnis aus der Partie. Wenn man die Highlights aber geguckt hat, muss man sagen, hätte es eigentlich noch deutlich höher ausfallen können. Und ja, daher würde ich sagen, nehmen wir euch jetzt mit in eine Reise in das schöne alte Keyworth-Stadion, das ja noch vorläufig die die Heimarena von Detroit sein wird. Und es dauerte gerade mal 13 Minuten, bis das erste Tor der Partie fällt. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob gut gemacht oder ob sich der Verteidiger bis zum Lebensende darüber ärgern wird. Denn es gab einen hohen Ball in den Strafraum von Orange County. Verteidiger und Stürmer laufen in Richtung des Balles. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte der Verteidiger geistig ein Luftloch geschlagen. Darren Smith umkurvt ihn, kriegt den Ball, läuft von links noch ein Stückchen weiter und schießt dann den Ball rechts rein. 1-0 Führung für Detroit und ja, ein wenig kurios aussehendes Tor für die Heimmannschaft.
Allerdings blieb es nicht lange bei diesem Ergebnis, sondern recht schnell gab es eine Antwort. Und in dem Fall, ich weiß nicht, was da bei Detroit schon wieder los war, aber sie haben kurzzeitig mal die Sportart gewechselt, blöderweise in ihrem eigenen Strafraum und blöderweise eine Sportart, die nicht die Richtung hat, die auch Fußball hat. Sie sind nämlich zum Ringen übergegangen und haben sich dazu entschlossen, einen Angreifer in ihrem eigenen Strafraum niederzuringen. Das sorgte aber dafür, dass auch der Schiedsrichter das mitbekommen hat und dann kurzerhand auf den Punkt zeigte und dann gab es einen Elfmeter. Der saß sicher drin, also stand es dann wieder 1-1.
Auch wenn das nicht ganz zum Thema gehört, aber können wir bitte eine verpflichtende Regel einstellen, dass jede Mannschaft auf achten muss, ob man deren Logos, Namen und Schrift lesen kann? Weil auf ein weiß-creme-beiges Trikot eine hell-orangene Schrift drauf zu packen, ist jetzt nicht nur ein Verbrechen gegen die Farbmenschlichkeit, sondern auch echt sehr schlecht zu lesen. Und daher, bitte, bitte achtet doch drauf, wenn ihr Trikots designt, dass man das auch vernünftig lesen kann. Und das fiel halt bei Orange County mal wieder negativ auf.
Immerhin sind sie da konsequent, dass sie da immer wieder negativ auffallen.
Das stimmt, kann man so sagen. Stichwort negativ und negativ auffallen, das war die nächste Szene, und zwar auch wieder gegen Orange County. Diesmal muss ich zugeben, sah es auch wieder einfach zu einfach aus in meiner Sicht. Artis Jouf kriegt einen langen Ball auf fast noch aus der eigenen Hälfte links vor den Strafraum geschlagen. Er nutzt die Geschwindigkeit, rennt von dort in den Strafraum und ja, haut den Ball mit ordentlich Wucht ins Törchen zum 2-1, zum erneuten Führungstor wie für Detroit. Und im Wesentlichen jetzt nicht eine komplette Kopie vom 1-0, aber von der Grundidee, ne, Bruder, schlag mal den Ball lang, hat erneut funktioniert und die Abwehr hat halt irgendwie nicht das gemacht, wofür sie bezahlt wird. Wo ich also vielleicht für eine kleine Umschulung zum, keine Ahnung, Mittelfeldspieler vorschlagen würde.
Aber also wenn du sagst, dass sie es zu leicht gemacht haben, dann kann man sich die Szene danach auch nochmal ansehen oder eine der Szenen danach. Da, und dann können wir darüber streiten, was tatsächlich noch leichter war. Weil in der 40. Minute gibt es auch wieder so ein Moment, der unnötig ist. Der Ball ist im Strafraum von Orange County unterwegs, wird dort zweimal geblockt. Sie schaffen es allerdings überhaupt nicht, diesen Ball A selbst unter Kontrolle zu bringen und dann gezielt aus dem Strafraum herauszubringen, sondern sie werfen sich einfach nur irgendwie in den Ball oder stehen irgendwie nur entsprechend da, um ihn abzublocken, was ja vielleicht okay sein könnte. Das Problem ist aber, wenn der Ball dann immer wieder zu den Angreifern geht, ist das irgendwann ein Problem. Und so jetzt auch in der Situation. Der Ball wird halt zweimal geblockt. Zwischenzeitlich haben sie ihn sogar schon fast am Fuß, kommen aber trotzdem nicht vernünftig ran. Und dann ist es letztendlich Jaceel Sedeno, der sich den Ball schnappen kann und da auch recht frei wieder ist und aufs Tor schießen kann. Es steht also 3-1.
Aber an diesem Tag sollte es irgendwie nicht sein für Orange County. Und so gab es noch ein letztes Tor, ein 4-1 für die Heimmannschaft. Und das war jetzt im Wesentlichen auch wieder ein recht klassisches Tor.
Mach ruhig das Tor, wir haben noch eine kuriose Szene, über die wir dann sprechen können.
Es gibt das vierte Tor und das war, wie erwähnt, recht einfach. Villanueva kriegt den Ball am linken Pfosten zugeköpft und hat dann nicht wirklich viel zu tun, außer den Ball reinzuschieben. Detroit spielte sich so von links am Strafraum entlang, hat dann den Kopfball weiter verlängert und der Rest weiterhin ganz klassisch aus kurzer Distanz am Pfosten einzuschieben. Ja, die Abwehr war überall, aber halt nicht auf dem Posten. Und ich muss auch zugeben, man hat jetzt schon gemerkt, dass Detroit irgendwie in der zweiten Halbzeit recht runter vom Gaspedal gegangen ist. Und selbst da immer noch die Mannschaft erschien, die torgefährlicher war. Deswegen in der Hinsicht, das war dann der letzte Sargnagel für Orange County und das mehr als verdiente 4:1 für Detroit, die ihre gute Form weiter steigern.
Es gab noch eine Szene, die zeigte irgendwie so ein bisschen systematisch, wie das Spiel von Orange County aussah. Wir befinden uns da in der 45. Minute, also ist es gleich Pause, eigentlich ist nicht mehr wirklich viel. Der Ball ist im Strafraum von Orange County unterwegs. Allerdings, Torhüter Colin Shuttler kann sich den Ball holen. Und was er machen könnte, wäre natürlich anhalten, Geschwindigkeit rausnehmen, gezielt gucken, zu wem er den Ball passt. Oder B, schnell spielen, schnell zu einem Mitspieler spielen, um dann auf den Konter zu gehen. Er entscheidet sich für Variante C. Variante C ist, er läuft mit dem Ball, schubst sehr offensichtlich einen Angreifer mit Absicht, läuft weiter und natürlich bekommt er die Antwort von einem weiteren Angreifer, der ihn dann auch kurzerhand schubst. Und daraufhin stürzt er. Kurz vorher hatte er den Ball noch weggeworfen, aber er stürzt, bleibt dann da liegen und muss tatsächlich auch verletzt ausgewechselt werden. Ehrlich gesagt, das ist ein Rempler von hinten, so als Antwort dafür, dass er gerade zuvor den Mitspieler da auch sehr unnötig umgerempelt hatte. Und man muss schon sagen, sein Umrempler war eher einer, wo ich sagen würde, da kann sich einer verletzen, der muss nicht sein. Das Ding, was da jetzt dann von hinten kam, so klar, der kommt von hinten, so ein bisschen überraschend, aber es ist halt nur so ein kleiner Check, den man halt mal mitgibt, als kleine Antwort, so hey, reiß dich hier ein bisschen zusammen. Scheinbar ist er dann entweder doch zu doll oder er stürzt da unglücklich oder verzieht sich da irgendwie unglücklich, wird deshalb verletzt. Das ist natürlich richtig blöd. Aber es zeigt wirklich, also da will man mal was versuchen oder da hat man irgendwie die Möglichkeit, einen Spielaufbau zu machen, entscheidet sich für die schlechtmöglichste Variante, bekommt daraufhin noch natürlich die entsprechende Antwort. Also ja, das war nicht ihre Partie. Aber in dem Fall gute Besserung an Colin Shuttler. Hoffentlich hat er sich da nicht schwerer verletzt. Wir werden sehen, ob er in der nächsten Partie wieder dabei ist.
Hast du sehr schön gesagt. Und ja, außer, dass wir natürlich deinen jüngsten Hartford viel Glück wünschen, die ja heute Nacht in der Nacht auf Donnerstag gegen Greenville im Leagues Cup spielen. Hast du sonst irgendwas noch mit Championship-Bezug?
Nein.
Dann würde ich sagen, gönnen wir uns eine kleine Pause und steigen dann in die dritte Liga ab, in die League One. Denn da gab es zwei sehr torreiche Partien, über die wir gleich sprechen wollen. Aber jetzt erstmal Pause. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Normalerweise haben wir mal den schönen Aufbau. Jeweils, ja, zwei Spiele für die Championship, ein Spiel für die Super League und ein Spiel für die League One. Diese Woche haben wir aufgrund des Torreichtums und der doch durchaus kuriosen Spielstände uns für zwei Spiele in der League One entschieden. Und ich muss zugeben, die League One, die ich ja mittlerweile hauptsächlich verfolge, nachdem ja meine Hearts of Pine da regelmäßig mit rumgurken, ist immer wieder für einige kuriose Sachen gut und auch für viele sprunghafte Phasen. Omaha startete ziemlich schlecht in die Saison. Texoma, die neu dabei waren, hatten eine starke Phase. Dann tauschten beide so ein bisschen, was die Form angeht. Dasselbe könnte man bei Evie Alter und Madison auch sagen, die mit ihren Formschwankungen sich ergänzt haben. Und daher passt es, dass wir diese vier Mannschaften heute im Programm haben. Und ich würde sagen, wir gehen in die Partie mit, ja, man könnte sagen, nicht den meisten Toren, aber den doch sehr einseitigsten Toren. Und zwar gehen wir nach Nebraska in die Heimat von Penny aus The Big Bang Theory zu Omaha. denn die spielten im Vogelduell Nummer 1 der Woche gegen Texoma. Und ich muss zugeben, es war eine extrem einseitige Partie, was ich vor Anpfiff nicht erwartet habe. Ich habe, glaube ich, eine 3-3-2 getippt. Und ja, es gab 5 Tore, aber deutlich einseitiger, oder?
Ja, das könnte man so sagen.
Das erste Tor der Partie fiel nach gerade mal 7 Minuten. Und dran beteiligt war ein Deutscher, denn Max Schneider spielt ja seit letzter Saison für Omaha und hat in der Szene ein wirklich sehr einfaches Törchen zu machen. Es gab eine Ecke von links, er kommt mit ordentlich Wucht angesprungen und haut den Ball ja rechts ins Tor rein. Wenig zu halten für Javier Garcia und das erste Tor der Partie für die Eulen aus Nebraska.
In der 14. Minute kommt mal wieder ein ziemlich merkwürdiges Tor, was so nicht hätte sein müssen. Und ein bisschen an die Partie, die wir davor besprochen haben, erinnert. Weil der Ball befindet sich im Strafraum von Texoma. Und eigentlich ist der Ball schon wieder in den Reihen von Texoma unterwegs. Und man versucht auch, ihn rauszuschießen. Allerdings guckt man nicht, wo man den Ball hinspielt. Man spielt ihn natürlich genau in die Füße von jungen Omaha-Spielern, die natürlich auch ähnlich verwundert waren, wie jeder andere es ist, warum sie plötzlich dieses Geschenk bekommen. Und letztendlich ist es dann ganz einfach. Der Ball wird dann nochmal kurz rübergepasst nach rechts. Dort steht Mark Brownick. Der hat da genug Platz, da steht ja kein anderer, und kann dann aufs Tor schießen. Und der Ball ist drin.
Dann dauerte es bis zum nächsten Tor in der Partie. Und das war, muss man sagen, mit das Einfachste zu erzielen. Ne? Denn in der 49. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit, kriegt Pato Butello-Faas den Ball, kann ungestört aufs Tor zulaufen. Javi Garcia, der eh schon außerhalb des Tors war, kommt noch ein Stückchen näher ran und Butello-Faas überlupft ihn, ungefähr halb hoch am rechten Pfosten, und dann steht schon 3:0 für die Heimmannschaft.
Man kann es sich aber auch nochmal auf andere Art und Weise ziemlich einfach machen. Wir sind jetzt schon in den letzten 10 Minuten der zweiten Halbzeit. Und dort zeigt sich wieder ein ähnliches Problem. Nämlich ein Spieler, der sehr frei ist, beziehungsweise, was heißt frei? Er wird nicht so richtig beachtet von seinen Gegenspielern und nutzt die Gelegenheit, einfach mal in den Strafraum zu laufen. Das wissen natürlich auch seine Mitspieler oder sehen das und passen den Ball genau zu ihm, sodass er den Ball in den Lauf in den Strafraum bekommt. Und dadurch, dass er als Erster gestartet war, hat er da auch keinen weiteren Verteidiger großartig um sich rum und kann den Ball ordentlich aufs Tor schießen. Wie gesagt, es ist einfach zu einfach gemacht.
Gehe ich mit. Und man muss sagen, Texoma hatte 2-3 Chancen in der Partie gehabt. Aber in den meisten Fällen waren sie auch nicht wirklich gefährlich. Es gab so in der ersten Halbzeit eine Szene, wo der Bruder von Ricardo Pepi von rechts aufs Tor zugelaufen kam und den Ball irgendwie noch gerade so versucht, im Fallen aufs Tor zu spitzeln, das dann zu einer Ecke führte. Aber ansonsten war Texoma leider echt schwach. Und das führte auch nur wenige Minuten später nach dem 4:0 zum endgültigen Tor der Partie, zum 5:0. Und das war wirklich auch wieder bezeichnend. Es gab, könnte man sagen, ein Gewühl in der Partie. Von rechts ein Querpass, ein Ors Novarro lässt den Ball einfach weiter tropfen. Texoma ist geistig viel zu langsam zu bemerken, dass der Ball weitergelaufen ist. Und so musste dann Pino aus 1,5 Metern Entfernung den Ball nur reinpieksen mit der Pike. Und das war's dann auch schon. 5:0 Endstand für die Eulen. Ein Tor, eine Vorlage für Marc Schneider und auch wieder ein Tor und eine Vorlage für Pino, der ja erst spät reingekommen ist. Man muss sagen, bei Omaha hat sich der Trainerwechsel gelohnt. Seitdem der Interimstrainer da ist, läuft es sehr, sehr gut für die Eulen. Und bei Texoma ist genau das Gegenteil der Fall. Nachdem sie zwischenzeitlich ziemlich gut waren, sind sie in den letzten Wochen ziemlich abgesackt. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, ob sie Playoff-würdig werden sollten oder ob sie doch noch unterm Strich landen und dafür vielleicht mit Omaha die Plätze tauschen.
Ja, genau.
Eine weitere Partie hat unser Augenmerk auf sich gezogen. Und das war, muss man sagen, eine sehr kuriose Partie. Auch was so die Farbenfrohigkeit, Klammer auf, falls das ein Wort ist, Klammer zu, der Trikots angeht. Es war die Partie zwischen AV Alte, einem Top-Team, das neu ist, und Forward Madison, einem Kellerteam, das ein Traditionsteam ist. Und ja, einmal dunkelgrüne Trikots ohne krasses Design gegen sehr grell-orange Trikots mit Flamingo-Design. Da war also für jeden Trikot-Fan irgendwas dabei in der Partie. Und das erste Tor fiel gerade mal nach 2 Minuten. Und das war ein direkter Freistoß von links von AV Alter, der rechts unten reinging. Und ja, so führt die Heimmannschaft nach 2 Minuten. Und mir fiel mir wieder, schon wieder auf, dass die ihr verdammtes Licht im Stadion nicht anmachen. Jedes Mal, wenn die irgendwie ein Abendspiel haben, siehst du nirgendwo die typischen Scheinwerferlichter. Und es wirkt verdammt dunkel.
Und wenn sie dann auch noch ein Tor machen, dann ist es wirklich dunkel, weil sie dann mit dem Lichtschalter spielen. Aber die Führung bleibt nicht lange, denn in der 32. Minute befinden sich die Jungs von Forward Madison im Strafraum von AV Alta. Und da ist es mal wieder die blöde Situation, ein Fuß kommt geflogen quasi, stellt sich vor den einlaufenden Gegner, der stürzt und daraufhin gibt es den Elfmeter. Im Prinzip ist es genauso passiert, da geht ein Verteidiger ein bisschen zu kräftig einfach in die Situation, stellt quasi seinem Gegner ein Bein, der fällt dadurch und dann kommt natürlich, wie soll es auch anders sein, der Elfmeter. Und in dem Fall war der...
Ich wollte nur sagen, dass Gebhardt, der Stürmer von Madison, gefühlt jede Woche per Elfmeter trifft und man könnte wirklich auch sehen, wie er das regelmäßig macht, sich einen Elfmeter zu holen. Das aber fand ich immer nur viel zu einfach, ihm da den Elfmeter zu schenken.
Ja, das stimmt.
Allerdings dauert es wieder nicht lange, bis AV Alta reagiert. Und es war erneut eine Standardsituation. Diesmal mal ganz klassisch, Ecke, Kopfball, Tor. Ecke von links, Parajo steigt zum Kopfball hoch und haut den Ball per Parajo und per Wucht ins Tor rein. 2-1, erneute Führung für das Team aus Kalifornien.
Aber bevor es in die Pause geht, man kann nicht in die Pause gehen, wenn da ein Team führt, kommt also noch ein Tor für Forward Madison, damit auch ja unentschieden steht zur Pause. Und in dem Fall ganz klassisch. Ecke, Kopf und Tor. In dem Fall der Torschütze war Isaac Arkking, von dem werden wir noch ein bisschen hören.
Offiziell wurde sogar als Eigentor gewertet. Was tatsächlich dann auch reicht, um ihn zu motivieren, denn in der 55. Minute, also 10 Minuten nach Wiederanpfiff, trifft er dann zum 2-3 für Madison, also er dreht die Partie von 1-2 auf 2-3 für die Flamingos. Und das war, muss ich sagen, ein schönes Tor. Eine Flanke von links und dann per Kopf zum 2-3. Ja, gefällt mir. Also der Leihspieler von Rhode Island, der nicht so viel zum Spielen kam und letztes Jahr fast die ganze Saison wegen einem, Kreuzbandriss auch fehlen musste, dreht jetzt bei Madison als Leihspieler ordentlich auf und drehte die Partie für die Gäste.
Allerdings ist das noch nicht der Endstand. Es fällt nämlich noch ein Tor in der 60. Minute. Und dieses Tor wird präsentiert von Arkking, der sich in seinem eigenen Strafraum befand und versuchte irgendwie mitzuverteidigen. Problem war aber, das machte er so ungeschickt, dass er einen Greifer zu Boden brachte und dann gab es einen Elfmeter. Und der Elfmeter saß.
Auch da würde ich wieder sagen, es war zu einfach gemacht.
Absolut.
Also sah nicht wirklich gut aus Sicht der Verteidigung und vor allem hat es jetzt Madison, die 3 Punkte mehr brauchten, definitiv 2 Punkte gekostet. Und ich muss auch zugeben, mir fiel eine Partie mal wieder auf, ohne es irgendwie negativ zu meinen, falls das gehört werden sollte, dass Bernd Schippmann, der unser Deutsch-Filipino im Tor von Madison, irgendwie salzsäulig wirkte. Also in mehreren Szenen rührte er sich quasi nicht vom Fleck und konnte dann einem möglichen Tor nur hinterher gucken, hatte dann Glück, dass immer dass die Latte oder der Pfosten getroffen worden ist. Und in einer Szene in der ersten Halbzeit ist ihm auch der Ball quasi aus den Händen weggerutscht und dann gegen den Pfosten geknallt. Und irgendwie, ja, während er in der letzten Saison noch ein ziemlicher Sicherheitsposten für Madison war und auch einer der besten Keeper der Liga gewesen ist, muss ich zugeben, hatte mich in der Saison noch nicht so wirklich überzeugt und steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für die Saison, für die Flamingos. Denn nach ziemlich viel Hype und ziemlich viel guten Ergebnissen letztes Jahr krepeln sie halt eben sehr weit unten in der Tabelle rum. Und so, ja, passt die Partie auch, muss ich sagen, zum Team irgendwie mit dem endgültigen Ergebnis vom 3-3.
Ja, da würde ich zustimmen.
Wir haben noch ein League One-Team, das im USL Cup dabei ist. Anne muss jetzt sehr stark sein, denn sie spielen gegen Hartford. Das ist Greenville Triumph. Ich bin leider ein bisschen gemischt, weil einerseits willst du den Underdog natürlich immer weit kommen sehen. Das heißt, auch an Hartford vorbeikommen sehen. Aus der anderen Sicht bin ich natürlich auch ein Sympathisant von Annes Team und will auch, dass Hartford weiterkommt. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und wäre auch mal cool zu sehen, dass ein League One-Team den Titel holt, wenn nicht nur die League One-Teams dabei sind. Denn letztes Jahr war es ja ein League One-Only-Turnier. Da war es jetzt nicht so krass, als League One-Team ins Finale zu kommen. Und ja, Stichwort League One und Finale und Partien. Gibt es irgendwas am Wochenende, was dich reizen würde? Oder sagst du, mir reicht der USL Cup und danach gehe ich weinen und bin Wochenende eh nicht da?
Naja, vielleicht gewinnen sie ja, wir wissen es ja nicht. Aber tatsächlich gibt es eine Partie, von der ich mir vorstellen könnte, dass sie, ja, also nicht wirklich spannend. Ich vermute schon, dass da im Prinzip der Sieger schon fast feststeht. Aber ich bin ja durchaus ein Fan von potenziellen Überraschungen. Und Pittsburgh darf am Sonntag Louisville empfangen. Für Pittsburgh läuft die Saison, naja, um es noch nett zu sagen, es geht schlimmer, aber es geht auch erheblich besser. Bei Louisville dagegen kann man das nicht sagen. Die Saison läuft da sehr, sehr gut. Und sie sind ja auch schon qualifiziert. Wie gesagt, ich vermute fast, der Sieger steht schon fest, aber vielleicht gibt es die dicke Überraschung am Wochenende.
Stichwort Tipps und möglicherweise Überraschungen. Es gibt ein neues Derby, also neu im Sinne von, wir hatten es in letzter Zeit noch nicht, aber es gab schon vorher. Denn am Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit ist das Hennessy Derby mal wieder auf dem Platz. Madison spielt gegen Richmond. Die spielen ja jedes Jahr ihr Derby aus. Und das dürfte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Zwei Kellerteams, die sich gerne doch auf dem Playoff-Platz sehen würden. Im Derby ist sehr viel Stolz dabei bei den Fans und bei den Teams. Und daher glaube ich, auch wenn das jetzt nicht der Fußball-Leckerbissen werden wird, könnte das eine sehr torreiche Partie werden. Oder wir sehen zumindest zwei rote Karten. So oder so, es dürfte für Unterhaltung garantiert sein.
Ja, das durchaus. Wer die Hoffnung auf viele Tore übrigens haben will, es gibt am Wochenende in der USL Super League ein Kellerkind-Duell zwischen Spokane und Tampa Bay. Das wird nicht das hochklassigste Spiel, so viel steht fest, aber ich kann mir vorstellen, dass da das ein oder andere Tor fällt. Also wer Tore sehen will, das könnte eine Partie sein.
Es gibt noch, bevor wir das vergessen, eine weitere Mannschaft, die sich für die Championship Playoffs qualifiziert hat. Und es ist Louisville Light, a.k.a. Charleston Battery, die in den letzten 2-3 Jahren immer sehr, sehr stark waren und sich mit Louisville um die Top-1-Platzierung gebettelt haben. Und die sind jetzt auch schon für die Playoffs qualifiziert. Das heißt, im Osten, ja, wird es wahrscheinlich wieder auf eins der beiden Teams hinauslaufen. Und damit Louisville und Charleston aktuell Stand heute am Mittwoch als erste und einzige Playoff-Teilnehmer in der Championship. In der League One ist noch alles dicht beieinander, da gibt es noch keine neuen Playoff-Teilnehmer. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für diese Woche gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Wir hoffen natürlich, dass unsere Lieblingsteams im Leagues Cup den Sieg holen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Kritiken habt, Wünsche, Anregungen, lasst uns das gerne auf den bekannten Wegen wissen.
Oder auf Spotify übrigens. Ich habe gesehen, man kann auf Spotify mittlerweile kommentieren. Also wer das machen möchte, sehr gerne. Aber nur nette Dinge schreiben.
Das geht schon eine sehr lange Weile so. Aber ja, genau. Kommentiert gerne auch was bei Spotify, wenn ihr wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann bei der nächsten Jubiläumsfolge, nämlich Folge 150 von Sideline, dem USL-Podcast.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.